Spüren Sie auch diese Spannung in dem Choral, den wir gerade gesungen haben. Gott ist gegenwärtig. Das ist ja die Botschaft von Pfingsten. Letzte Woche habe ich davon gesprochen. Gott ist da, Gegenwart, hier unter uns. Und zwar nicht nur in der Kirche, sondern überall. Und dann jene Strophe, die wir zuletzt gesungen haben. Eigentlich versammeln wir uns doch am liebsten vor dem Thron Gottes. Also ganz woanders, eben nicht hier. Und irgendwo sind wir beides dann zugleich. Wir sind gleichzeitig hier in unseren Lebensvollzügen und schon in der himmlischen Wirklichkeit als Teil eines großen Chores vor dem Thron Gottes. Jesaja, der Prophet, beginnt jenes Kapitel mit der Aussage: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. In dem Jahr, als König Usia starb, das kann man nachrechnen, da war Jesaja 25 Jahre alt. Und er stammte aus einer noblen Jerusalemer Familie, pflegte natürlich wie selbstverständlich Umgang mit den höchsten Würdenträgern der Stadt. Er hatte Einblick in die inneren Angelegenheiten des Königshofes. Er war gebildet, reich, mit den besten Voraussetzungen. Heute würden wir sagen, ein Young Urban Professional mit einem Seidenschal. In dem Jahr, als König Usia starb, also mit 25, erschrickte Jesaja. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und dann überschlägt sich seine Stimme förmlich vor Begeisterung. Engelartige Seraphim, der Königsmantel, dessen Saum allein schon so gewaltig ist, dass er den Tempel ausfüllt. Und man merkt, wie aufgewühlt der Prophet von dieser Vision erzählt. So wie ein Blinder, der zum ersten Mal eine Farbe gesehen hat, sucht er nach Worten, das Unbeschreibliche irgendwie auszudrücken. Ich stelle ihn mir vor, einen 25-Jährigen, der aufgeregt versucht, eine Entdeckung zu beschreiben, die außerhalb seiner Sprache liegt, nämlich: Gott ist heilig. Heilig, heilig, heilig. Immer wieder singen es diese Seraphim, der Raum ist gefüllt von einer himmlischen Liturgie. Heilig, in dem Wort steckt alles, was Jesaja sieht, die königliche Umgebung mit Thron, Mantel, himmlischen Thronsaal, der Raum, das Beben der Türschwelle, auf der Jesaja steht. Das alles soll nur dieses eine Wort ins Bild setzen: Gott ist heilig. Und ich frage mich, ob wir das eigentlich noch wissen, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Allmächtiger, ewiger Gott, so beten wir oft im Gottesdienst. Und das dreimal heilig kam vorhin in der Abendmahlsfeier vor, als wir es gesungen haben. Aber was haben wir aus diesem Gott eigentlich gemacht? Gott ist heilig und in den Vereinigten Staaten steht auf jedem Geldschein: In God we trust. Wir vertrauen auf Gott. Ist da wirklich Gott gemeint oder ist es nicht doch nur der Geldschein, auf den Sie vertrauen? Und wir brauchen gar nicht so weit gehen. Gott ist heilig und wir machen ihn zum Mittel für unsere privaten Zwecke. Er soll unsere Bedürfnisse nach religiösen Erlebnissen befriedigen. Er soll uns ein bisschen Seelenwärme spenden, uns mit Freundlichkeiten überschütten und uns durch schwierige Lebensphasen bringen. Aber sonst soll er uns doch bitte schön in Ruhe lassen. Heilig, 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 rufen jene engelartigen Seraphim, diese seltsamen himmlischen Wesen, von denen nur an dieser einen Stelle im Alten Testament die Rede ist. Die Lande sind voll deiner Ehre. Alles ist voll von Dingen, die Gott ehren. Wer Augen hat zu sehen, der merkt es. der sich ein Gespür bewahrt hat für die vielen Hinweise auf den Schöpfer des Himmels und der Erde, wird es auch entdecken im glitzernden Tautropfen, im fröhlichen Flug der Vögel, in der Majestät der Berge, in der Weite des Meeres. Das spiegelt alles seine Ehre wider. Es mag sein, dass manches sich unserer Wahrnehmung entzieht, sei es durch Umweltverschmutzung, aber auch vor allem durch die Verschmutzung unserer eigenen Sinne, sodass wir vor lauter lauten Töne und schrillen Farben gar nicht mehr richtig hinsehen können. Mag sein, dass wir erst wieder neu einen Blick dafür gewinnen müssen, dass die Lande voll sind der Ehre des heiligen Gottes. Und ich freue mich sehr daran, dass in unseren Kindergärten ein ganz wesentlicher Erziehungspunkt, Erziehungsziel die Aufmerksamkeit ist, die neue Wahrnehmung und Wertschätzung des Kleinen, dass die Kinder ins Staunen geraten, wie sich ein Regenwurm bewegt und sie darüber eine Ahnung von der Größe Gottes entwickeln. Die Lande sind voll der Ehre des heiligen Gottes. Wie reagiert Jesaja? Er erschrickt. Denn der große heilige Gott ist ihm, dem kleinen Jesaja, gegenübergetreten. Und der Prophet, der künftige Prophet, muss man sagen, erschrickt bis ins Mark. Er beginnt jetzt nicht zu plaudern, schön, dass du dich auch mal zeigst. Er sagt nicht unverbindlich, ach wie interessant. Er kramt auch übrigens nicht hastig nach irgendwelchen Arbeitszeugnissen, um sie jetzt Gott hinzuhalten. Und er sagt erst recht nicht, wie schön, diese Erfahrung fehlt mir noch, dann kann ich jetzt endlich den Durchbruch schaffen und Oberpriester werden. Nein, Jesaja erschrickt. Und er zuckt nicht nur zusammen, er fällt in sich zusammen. Weh mir. Das hebräische Wort, was dort steht, ist die Einleitung einer Totenklage. Jesaja hat Todesschmerzen. Nicht wie einer, der in die Sonne schaut und sich anschließend die Augen reibt, weil seine Augen die Helligkeit nicht ertragen. Er hat Schmerzen, weil er sich selbst erkennt. Eigentlich erschrickt Jesaja in diesem Moment gar nicht über Gott, sondern über sich selbst. Weh mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen. So stammelt er. Ausgerechnet die Lippen sind der Ort, der Heiligkeit Gottes nicht standhält. Immerhin äußere ich mich über meine Lippen, über mein Reden. Das, was in mir ist, tritt durch sie nach außen. Ich äußere mich. Und vielleicht merken Sie, ich bin auch selbst erschrocken über unseren Bibelabschnitt. Wie kann ich mir eigentlich anmaßen, so über Gott zu reden, einfach bei Kaffee und Kuchen über ihn zu plaudern, um ihn dann anschließend wieder in die Ecke zu stellen. Gott ist doch kein Wohnzimmerheiliger. Oder in theologischen Seminaren, da führt man ihn als einen interessanten, aber irgendwie auch unverbindlichen Diskussionsgegenstand ins Feld, um damit Rededuelle zu gewinnen. Aber Gott ist doch kein wissenschaftliches Objekt. Und er lässt sich auch nicht in unsere theologischen Reagenzgläser bannen. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem afrikanischen Christen. Er sagte zu mir, wie könnt ihr eigentlich gemütlich im Sessel sitzen und mit übereinander geschlagenen Beinen zu Gott beten? Ihr redet doch mit Gott. Ich will damit nicht sagen, dass wir das ab jetzt nicht mehr dürfen, aber diese Botschaft des Afrikaners soll bei uns ankommen. Und natürlich können wir auch morgens unter der Dusche ein Loblied anstimmen, aber das will ich von Jesaja lernen. Mit Gott kann man nicht so schnodderig umgehen, er ist heilig, es passt nicht zu ihm, wie wir oft das Wort Gott in den Mund nehmen. Und nehmen Sie das bitte mit aus dem heutigen Gottesdienst. Nicht eine Aussage, sondern eine Frage. Wo muss ich wohl ehrfürchtiger mit dem heiligen Gott umgehen? Und wo können wir neu, wie es im Vater unser heißt, seinen Namen heiligen? Jesaja jedenfalls verstummt. Er wagt es nicht, von sich aus den Mund aufzumachen und über Gott zu reden. Er traut sich nicht, in das Loblied jener Seraphim einzustimmen. Jesaja muss erst radikal erneuert werden. Und seine unreinen Lippen werden auch nicht einfach symbolisch mit einem Tuch gereinigt. Das Zeichen, das dort in dieser so metaphorischen, bildhaften Vision erscheint, ist ein anderes. Mit einer glühenden Kohle werden seine Lippen berührt. Da geschieht also Gottes Gericht. Feuer ist ein Zeichen des Gerichtes. Und wenn so die Lippen verbrannt werden, dann verstummen sie endgültig. Eindeutiger kann es kaum ausgedrückt werden. Wenn Jesaja jetzt wieder redet, dann redet nicht mehr Jesaja, sondern jetzt redet Gott selbst in ihm. Jesaja ist stumm geworden, Gott beginnt zu reden. Er kann nicht mehr von sich aus reden, er kann nur noch das sagen, was er auch von Gott selbst hört, wenn Gott redet. Und Gott redet wirklich, er stellt eine Frage. Das erste Wort, das Gott auch an Adam nach dem Sündenfall richtet, war ebenfalls eine Frage. Adam, wo bist du? Das erste Wort, was der Auferstandene an Petrus richtet, nachdem er ihm wieder begegnet, dem, der ihn doch vorher verleugnet hat, heißt: Hast du mich lieb? Auch eine Frage. Es gehört für mich zum Aufregendsten unseres Textes. Es hat mich gepackt, der auf dem Thron sitzt, stellt eine Frage. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Es ist kein Kommando. So, jetzt bist du mein Bote. Ich bin der Chef und du hast jetzt zu gehorchen. Nein, er fragt, wen soll ich senden? Und jetzt weiß Jesaja, das gilt mir. Ich bin vom Allerhöchsten selbst angesprochen. Hier bin ich. Sende mich. Und ich möchte es einmal so formulieren: Wer einmal die Gottheit Gottes erfahren hat, der reagiert und kommt in Bewegung. Es ist nicht die Grammatik eines Befehls, sondern die Gottheit Gottes. Sie geht Jesajas Antwort voraus. Und der Auftrag von Jesaja ist dann unbequem. Er soll Gericht über das Volk predigen. Stellen Sie sich diesen 25-Jährigen vor, wie er zwischen den hohen Herren des Jerusalemer Hofes steht oder auf dem Marktplatz zum Volk redet. Und die sagen: Ach, hör doch auf, merkst du gar nicht, dass du nervst, dass uns diese Botschaft gleichgültig ist. Es war damals in Jerusalem nämlich sehr pragmatische Realpolitik angesagt. Samaria und Damaskus hatten sich gegen die Stadt verbündet. Die politische Großwetterlage war äußerst gespannt. Und die Leute wollten jetzt beruhigende Worte hören. Die warteten darauf, das war ihre religiöse Erwartung. Ein Prophet, der sagt: Keine Sorge, das wird schon wieder. Durch geschicktes politisches Taktieren kann uns jetzt gar nichts passieren. Diese Botschaft wäre angekommen, aber Jesajas Auftrag war anders. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, heißt seine Botschaft. Und noch härter: Weil ihr euch nicht auf den Herrn verlasst und stattdessen auf euer politisches Kalkül vertraut, deshalb wird nur ein ganz kleiner Rest von euch aus der Schlacht zurückkehren. Sowas wollten die Menschen nicht hören. Diese Botschaft war unpopulär. So machten Jesajas Zuhörer die Ohren dicht, und je mehr der Prophet redete, desto tauber wurden sie. Seine Worte verschlossen ihre Herzen, sie verstockten die Menschen, wie es in unserem Bibeltext heißt. Und ich denke, die Situation jenes 25-Jährigen ist gar nicht so weit hergeholt. Wer einmal selbst ernsthaft versucht, anderen Menschen glaubwürdig von Gott zu erzählen, macht ähnliche Erfahrungen. Die Menschen machen dicht. Wen interessiert schon die Botschaft von uns Christen? Das Kreuz Jesu passt in keinen Werbeblock. Es kommt irgendwie nicht an. Gerade das Wort vom Kreuz ist doch ein Ärgernis, eine Torheit, so schreibt es Paulus einmal. Es ist noch weniger verständlich als damals Jesajas Botschaft. Es passt nicht hinein in diese Welt, wie wir sie uns zurechtgemacht haben. Sie könnte in keiner Zeitung als Aufreißer erscheinen. So etwas verkauft sich nicht. Die Leute machen dicht. Und ich denke manchmal, wenn sie sich noch wenigstens wehren würden, aber so viele wenden sich einfach kopfschüttelnd oder gleichgültig ab. Ich möchte von Jesaja zwei Dinge neu lernen. Erstens, Jesaja erschrickt über die Verstockung. Herr, wie lange, fragt er, wie lange noch willst du die Menschen in diesem Elend lassen? Wann kommst du denn jetzt für alle sichtbar und in großer Klarheit in deine Herrlichkeit? Wann dürfen auch die anderen etwas davon erfahren, was mir gerade zuteil wurde? Eine Sicht auf deine Heiligkeit, auf deine Realität. Mit diesem Gebet macht mir Jesaja Mut, ehrlich vor Gott zu treten und wie die Psalmbeter ihm die Not der Welt auch mal zu klagen. Herr, wie lange noch sind die Menschen dir gegenüber gleichgültig? Wie lange noch werde ich auch selbst von Zweifeln zerrieben? Wie lange noch ist auch deine Kirche ein oft so mickriger Haufen? Dein Reich komme! Dein Reich komme! Das ist Jesajas Herr, wie lange noch, was wir im Vater unser aufgreifen. Und das Zweite, ich möchte barmherziger sein mit Menschen, die Gott nicht erkennen. Auch barmherziger mit meinen eigenen Zweifeln. Ich erkenne Gott nicht, weil ich ihn nicht erkennen kann. Mir fehlt das Ohr, das in der Lage ist, ihn zu hören. Gott selbst muss ich mir wieder und wieder zu erkennen geben. Er muss immer wieder mein Desinteresse oder auch meine verhärteten und verstockten, womöglich sogar theologischen Prinzipien durchbrechen und selbst zu mir reden. Ich brauche Gott, um Gott zu erkennen. Jesaja sieht die Herrlichkeit Gottes, bevor er als Bote gesandt wird. Und übrigens, haben Sie es gemerkt, er sieht ja nicht Gott selbst. Der Saum des Mantels hat schon den gesamten Tempel ausgefüllt, wo er selbst nur auf der Türschwelle steht. So wird es in großer Bildhaftigkeit ausgedrückt. Wir können Gott nicht sehen. Jesaja ahnt etwas von Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit. Und wenn Gott Menschen ruft, sagt er nicht, schau, so sollst du werden. Er sagt immer, schau, so bin ich. Gott stellt sich selbst vor. Und wenn er sich vorstellt, setzt das in Bewegung. Und ich möchte Sie auch ermutigen, wenn Sie die Bibel öffnen, dann nicht unter der Leitfrage, was soll ich werden? Die vielleicht auch, aber fragen Sie zunächst mal, Herr, wer bist du? Und Gott wird Ihnen sagen, Herr, ich bin der, der als der Heilige, ausgerechnet mit einem so unbedeutenden und in so vielerlei Hinsicht unheiligen Volk wie Israel, Geschichte machte. Ich bin der, der unendlich heilig ist und sich doch mit dem unheiligen Menschen abgibt. Der auch so unfertigen Menschen wie Jesaja seine Worte in den Mund legt und ihnen Kraft gibt, Bote zu werden. Jesajas Antwort, hier bin ich, sende mich, ich stammt nicht aus einem eisernen Willen, einem Heldenmut, einer guten Ausbildung an der Jerusalemer Universität. Dieser Jesaja ist doch längst verstummt. Hier sagt, er sagt, hier bin ich, weil diese Antwort selbstverständlich ist. So selbstverständlich, wie ich innerlich in Schwung komme, wenn ich Musik höre. Es ist der Schwung der Musik, die mich in Schwung bringt. Es ist die Größe Gottes, die mich zu seinem Boten macht. Hier bin ich, sende mich. Ich wünsche uns allen, dass wir das auch sagen können. Amen.